D-Radio Wissen. Update.
The winners of the 2014 FIFA World Cup Brazil, Germany.
Fühlt sich natürlich wahnsinnig gut an.
Es wäre beschissen gewesen, wenn wir ins Elfmeterschießen gekommen wären.
Ganz Deutschland ist Weltmeister.
Oh, Gott sei Dank hat es geklappt. Ich war so bewegt und emotional hin. Und neben mir saß ja die Kanzlerin, da ging es genauso.
Nach 24 Jahren ohne Titel ist Deutschland zum vierten Mal Weltmeister. Und auch Bundespräsident Joachim Gauck ist nach dem Abpfiff ziemlich erleichtert. Die Reaktionen am Tag danach sind natürlich Top-Thema heute im Update. Ich bin Anne Zuber. Hallo zusammen.
Update.
1:0 hat die deutsche Mannschaft gestern Abend nach Verlängerung gegen Argentinien gewonnen. Viele Fans haben bis heute Morgen durchgefeiert. In vielen Städten gab es nach dem Abpfiff Feuerwerke und Autokorsos. Die Berliner Fanmeile war die größte Party mit 250.000 Fans.
24 Jahre waren genug des Wartens. Wir sind völlig verdient, endlich wieder Weltmeister.
Der vierte Stern, ich freue mich sehr, Weltmeister zu sein. Deutschland ist Weltmeister.
7 Minuten vor Schluss sind wir Weltmeister geworden. Ich bin froh, dass ich meine Stimme wieder habe, so glücklich sind wir.
Dazu eine Einschaltquote von 86%. Das heißt, es haben in Deutschland noch nie so viele Menschen gleichzeitig das Gleiche geschaut. In den sozialen Netzwerken hat das Finale für neue Rekorde gesorgt. Bei Twitter sind so viele Tweets abgesetzt worden wie nie vorher. Nämlich mehr als 610.000 pro Minute. Bei Facebook gab es 280 Millionen Postings, Likes, Fotos oder Videos zum Finale. Und damit ist die letzte Facebook-Rekordmarke im Sport, das Super Bowl-Finale von 2013, geknackt. Der Kulturwissenschaftler Klaus Teweleit hat im Deutschlandfunk erklärt, dass Fußball deshalb so eine Anziehungskraft besitzt, weil es erstens einfach und zweitens ein Spiegel der Gesellschaft ist.
Teamverhalten, Unterordnung, Chefverhalten, Bestechung, Betrug, falsche Schiedsrichterentscheidung etc. Das sind auch alles Dinge, die im gesellschaftlichen Leben vorkommen. Wer diesen ganzen Fußballkomplex begreift und sich darin ausdrückt, kann auch zugleich alle gesellschaftlichen Vorgänge darin ausdrücken.
Und genau dieses Phänomen wird deutlich, wenn man sich die ausländischen Pressestimmen zum Spiel und zum deutschen Titelgewinn anguckt.
Die Washington Post schreibt, als Deutschland immer häufiger zu den Favoriten gezählt wurde, erfasste ein gewisser Optimismus eine notorisch skeptische Nation. Und das explodierte in der vergangenen Nacht in etwas, was man sehr selten sieht seit dem Zweiten Weltkrieg, eine Welle deutschen Stolzes. Für die französische Zeitung Le Parisien ist der Sieg der deutschen Mannschaft völlig verdient. Deutschland ist nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch in Sachen Fußball eine Supermacht. Das Land hat es geschafft, ein tadelloses System aufzubauen, mit finanziell gesunden Clubs und der entsprechenden Ausbildung. Die argentinische Zeitung La Nación meint, es gibt keinen Grund zu weinen. Stattdessen ist Stolz angebracht darauf, wie die argentinische Nationalelf angetreten ist. Die Spieler haben ein Beispiel dafür abgegeben, wie ein Team funktionieren sollte. Auf gewisse Art und Weise haben sie gezeigt, was unserem Land fehlt. Und vielleicht beobachten sie jetzt gespannt, was wir als Nation daraus machen.
In Argentinien haben viele Fans friedlich gefeiert, trotz der Niederlage. Allerdings hat es auch Krawalle gegeben in der Hauptstadt Buenos Aires. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Mindestens 70 Menschen wurden verletzt, viele wurden festgenommen. Und auch in Brasilien hat es nach dem Finale wieder Proteste und Festnahmen gegeben. Das DFB-Team kommt morgen aus Brasilien zurück und feiert dann auf der Fanmeile am Brandenburger Tor in Berlin mit Tausenden von Fans. Die könnten sich jetzt zwar vielleicht das ein oder andere Trikot mehr kaufen, glauben Wirtschaftsexperten, aber dass wegen der Euphorie die Konjunktur anzieht, erwarten die Experten nicht. Die Konsumforscher sagen, dafür sei Deutschland einfach zu satt.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Fußball-WM ist auch am Tag danach noch ein großes Thema im Netz. Andreas Haas blickt bei Facebook auf die Gastgeber. Nach der WM bleibt bei den Brasilianern ein bitterer Nachgeschmack. Nur der vierte Platz und Millionen in die WM investiert, das könnte der Protestbewegung neue Nahrung geben. Ute Weber richtet ihren Tweet an alle Bedenkenträger. Ich freue mich über den WM-Titel und weiß dennoch um alles Elend in der Welt. Doch, das geht. Oliver Reckert kommentiert auf Facebook die Schwarz-Rot-Gold-Diskussion. Denn in gesundem Maße ist Patriotismus doch völlig in Ordnung. Man sollte sich nicht als Deutscher für das, was war, schämen, sondern froh sein, dass man zusammen daran gearbeitet hat, sich in ein modernes, freies und tolerantes Land zu entwickeln. Herbert Hansen findet, einige idiotisch, etliche patriotisch und die Masse einfach happy. So einfach ist das. Und Arne Rea schreibt, die kirchlich verordneten Anlässe zum Feiern überzeugen den Menschen vielleicht nicht mehr. So sucht er sich eben neue, um ausgelassene Partys zu machen. Ghost7 richtet seinen Tweet an die vielen Fußball-Neufans. Denkt daran, bald ist wieder Bundesliga, das ist wie WM, nur besser. Und User Unkaputtbar twittert vorausschauend, noch 4 Jahre schlafen, dann ist wieder WM.
Was sonst noch wichtig war?
Im Nahostkonflikt ist kein Ende der Gewalt in Sicht. Die UNO, die EU und die Arabische Liga haben eine schnelle Waffenruhe zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas gefordert. Aber mehrere Mitglieder der israelischen Regierung haben klargemacht, dass sie dagegen sind. Zum Beispiel Seyef Elkin von der Likud-Partei.
Wir dürfen nicht diejenigen sein, die verzweifelt den suchen, der einen Waffenstillstand herbeiführen könnte. Das würde als Schwäche gewertet werden. Und wer im Nahen Osten Schwäche zeigt, der kriegt keinen Waffenstillstand, sondern nur mehr Beschuss. Man geht nicht auf die anderen zu. Das ist nicht Europa hier.
Auch die Hamas hat bis jetzt alle Forderungen nach einer Waffenruhe abgelehnt. Die Organisation hat offenbar zum ersten Mal eine Drohne gegen Israel eingesetzt. Die hat die israelische Armee aber nach eigenen Angaben abgeschossen. Der Beschuss mit Raketen geht auf beiden Seiten weiter. Die Bundesregierung hat angeboten, in dem Konflikt zu vermitteln. Außenminister Frank-Walter Steinmeier ist auf dem Weg in den Nahen Osten, um mit Israelis und Palästinensern zu sprechen. Heute Abend berät der UNO-Sicherheitsrat in New York in einer Sondersitzung über den Konflikt. In der Ostukraine ist ein Flugzeug des ukrainischen Militärs abgeschossen worden. Es ist nicht klar, wer verantwortlich ist. Die pro-russischen Separatisten haben zwar die Verantwortung für den Abschuss übernommen, laut ukrainischem Verteidigungsministerium flog die Maschine aber so hoch, dass sie angeblich gar nicht von den Aktivisten getroffen werden konnte. Außerdem sei sie von russischem Territorium aus angegriffen worden. Die ukrainische Armee versucht weiter, die Separatisten aus den Großstädten Donetsk und Lugansk zu vertreiben und flog mehrere Luftangriffe. Rund 30 Aufständische wurden getötet. Die EU verhandelt seit heute wieder mit den USA über das geplante Freihandelsabkommen. Beide Seiten beraten unter anderem darüber, wie der US-Markt offener für europäische Dienstleistungen und Investitionen werden könnte. Allerdings belastet die aktuelle Spionageaffäre die Gespräche. Der Vorsitzende des NSA-Untersuchungsausschusses, Patrick Sensburg, erklärt warum.
Wenn wir sehen, wie viele Unternehmen bei uns in Deutschland tagtäglich ausgespäht werden, ihre Daten abgegriffen werden, 8 Milliarden Euro ist der volkswirtschaftliche Schaden pro Jahr.
Mit dem Freihandelsabkommen wollen die EU und die USA die größte Freihandelszone der Welt schaffen, mit insgesamt 800 Millionen Menschen. Das Abkommen ist auch unabhängig von den Spionagefällen sehr umstritten bei europäischen Verbraucher- und Umweltschützern. Sie befürchten, dass die strengeren europäischen Standards aufgeweicht werden könnten. Die Costa Concordia schwimmt wieder. Zum ersten Mal, seit das Kreuzfahrtschiff vor 2,5 Jahren untergegangen ist. Das Schiff soll nach Genua transportiert und da verschrottet werden. Und seit heute Morgen laufen die Vorbereitungen für diesen Transport. Dafür mussten auf beiden Seiten des Schiffs riesige Tanks mit Luft gefüllt werden, um es nach und nach anzuheben. Insgesamt um 12 Meter. Die Aktion soll mehrere Tage dauern und ist eine große Herausforderung. Denn noch nie vorher hat man versucht, ein so großes Schiff wieder schwimmfähig zu machen. Die Costa Concordia war im Januar 2012 vor der italienischen Insel Giglio auf einem Felsen aufgelaufen und gekentert. Dabei kamen 32 Menschen ums Leben.
Was noch wichtig wird.
Der Weg dahin war zäh, aber morgen wird der Luxemburger Jean-Claude Juncker ziemlich wahrscheinlich zum EU-Kommissionspräsidenten gewählt. Es gilt als sicher, dass die Mehrheit der Europaabgeordneten für ihn stimmen. Über die Personalie hatte es wochenlang Diskussionen gegeben. Juncker war zwar der Spitzenkandidat der EVP gewesen und die hatte die Europawahl gewonnen, aber die europäischen Staats- und Regierungschefs konnten sich danach lange nicht darauf einigen, Juncker auch wirklich als Kommissionspräsidenten zu nominieren. Am meisten Widerstand kam vom britischen Premierminister David Cameron. Die Spionagevorwürfe gegen die USA sind morgen Thema in einer Sondersitzung im Bundestagsinnenausschuss. Es wird vor allem um die beiden mutmaßlichen Spitzel im Verteidigungsministerium und im Bundesnachrichtendienst gehen. Im Moment sieht die Bundesregierung keine Hinweise darauf, dass weitere ausländische Spitzel in Bundesministerien spionieren. Die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Wirz hat nur gesagt,
so es begründete Verdachtsfälle gibt, wird dem nachgegangen.
Vorher hatte die Bild am Sonntag berichtet, dass der US-Geheimdienst CIA mehr als ein Dutzend Regierungsmitarbeiter in Deutschland als Quelle führt. Außerdem gibt es Berichte darüber, dass Handys von Mitgliedern des NSA-Untersuchungsausschusses manipuliert wurden.
Und sonst in der Welt?
Deutschland sichert sich weiter Zugänge zu wichtigen Rohstoffen auf der Welt. Die Bundesregierung hat dazu ein Partnerschaftsabkommen mit Peru unterzeichnet. Beide Länder wollen bei der Ausbeutung von Rohstoffen und in den Bereichen Industrie und Technologie eng zusammenarbeiten. Peru produziert vor allem Kupfer und ist nach der Mongolei und Kasachstan das dritte Land, mit dem Deutschland eine solche Partnerschaft abschließt. Hintergrund ist die Sorge vieler deutscher Unternehmen, von wichtigen Metallen, den seltenen Erden, abgeschnitten zu werden. Vor einigen Jahren hatte China versucht, sich auf der ganzen Welt Vorräte zu sichern. Inzwischen hat sich der Markt aber entspannt. Nichtregierungsorganisationen sehen die Rohstoffpartnerschaften kritisch. Sie warnen davor, dass die Förderung von Bergbau die Umwelt in den Partnerländern gefährdet. Im Iran sind Medienberichten zufolge 8 Jugendliche verurteilt worden, weil sie auf Facebook gegen die Regierung demonstriert haben. Sie bekamen Gefängnisstrafen zwischen 11 und 21 Jahren wegen Aktivitäten gegen die nationale Sicherheit, Propaganda gegen die Regierung und Beleidigung religiöser Werte. Die Verurteilten können aber noch in Berufung gehen. Im Iran sind soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter verboten. Präsident Hassan Rouhani setzt sich für mehr Freiheiten in kulturellen und sozialen Fragen ein. Damit stößt er aber bei der konservativen Opposition auf Widerstand. Die kritisiert die Positionen der Regierung häufig als zu liberal. Bei der Londoner Polizeibehörde Scotland Yard heißt es ab August Londoners only. Sie hat angekündigt, dass demnächst nur noch Einwohner der Stadt eingestellt werden. So soll die Polizei die Bürger der Stadt besser repräsentieren. Bewerben kann sich, wer vorher schon mindestens 3 Jahre in London gelebt hat. Scotland Yard ist die Bezeichnung für die Londoner Metropolitan Police. Sie ist als Polizeibehörde für fast alle Stadtteile zuständig. Außerdem führt sie eine zentrale Verbrecherkartei für ganz Großbritannien. Der Name kommt vom ehemaligen Standort an der Straße Great Scotland Yard, wo früher einmal die schottischen Botschafter und Könige residiert haben sollen.
Wissensnachrichten.
Auch in unseren Wissensnachrichten ging es heute um Fußball. Deutschlands Mittelfeldspieler Christoph Kramer hat sich wohl gestern im WM-Finale eine Gehirnerschütterung geholt und einfach weitergespielt, bis er dann mit glasigem Blick und gestützt unter anderem vom Mannschaftsarzt vom Spielfeld gebracht werden musste. Raphael Krämer aus den Wissensnachrichten, ein schwerer Stoß gegen den Kopf und einfach weitermachen, das wird von Medizinern nicht so gern gesehen, ne?
Ja, es geht ihnen darum, dass so eine Gehirnerschütterung oder besser ein Schädelhirntrauma in vielen Fällen nicht dramatisch ist, aber durchaus schwere Folgeschäden haben kann. Unser Hirn schwimmt im Schädel in einer Flüssigkeit. Bei einem harten Schlag oder einem Sturz schlägt es gegen die Schädeldecke und ist die Verletzung leicht, dann bleibt es in der Regel bei einer kurzen Gedächtnislücke. Ist sie aber schwerer, kann das Hirn tatsächlich verletzt sein.
Bei Christoph Kramer hat es ja gestern so eine Gedächtnislücke gegeben. Der konnte sich im Interview danach nicht mehr an das Spiel erinnern.
Ich habe kein einziges Bild mehr von den 30 Minuten, ehrlich nicht. Also von den 30 Minuten, wo ich gespielt habe, mir wurde dann auch gesagt, dass ich noch weitergespielt habe nach dem Schlag. Das wusste ich auch nicht mehr. Ich war so ein bisschen im Film und habe jetzt auch einen Filmriss.
Raphael, was wollen jetzt die Ärzte?
Ja, ihnen geht es darum, dass die Spieler besser untersucht werden können. Denn die Spieler stürmen in der Regel so schnell wie es geht zurück auf den Platz. Das hat Christoph Kramer gestern auch gemacht. Das hat bei dieser WM aber auch ein Spieler aus Uruguay gemacht und zwei Argentinier im Halbfinale. Kritiker empfehlen einen Blick auf die Regeln beim Rugby. Da kann für einen Verletzten so lange ein Auswechselspieler rein, bis der wieder auf dem Damm ist. Da bleibt dann mehr Zeit für eine Untersuchung, also zum Beispiel den Kopf in Ruhe auf eine Schädelverletzung hin abtasten.
Es ging, Raphael, in Wissensnachrichten auch in einer anderen Weise um Fußball, nämlich in der Nanotechnologie. Da gibt es Moleküle, die aussehen wie ein Ball.
Ja, es geht um Fullerene. Das sind Moleküle aus 60 Kohlenstoffatomen, die eine hohle Kugel bilden. Im Gittermodell sieht das dann tatsächlich aus wie ein Fußball in seinem klassischen Muster, also 5 und 6 Ecke, die eine Kugel bilden. Die Nanoforscher interessieren sich vor allem dafür, dass die Kugel hohl ist. Denn in so ein Molekül lassen sich andere Moleküle reinpacken, also zum Speichern oder zum Transportieren anderer Moleküle. Die Forscher sprechen sogar bei den Fullerenen von einem Nanotaxi.
Jetzt sind Fullerene ja nichts Neues, die sind schon seit Jahrzehnten bekannt. Warum ist das Fußballmolekül jetzt passend zur WM wieder ins Gespräch gekommen?
Ja, die Wissenschaftler haben eine ganz neue Art von Fullerenen nachgewiesen. Nicht wie bis jetzt bekannt aus Kohlenstoff, sondern aus dem Halbmetall Bor. Die sind zwar nicht so gleichmäßig, dafür eignen sie sich einmal besser als Speicher für spezielle Stoffe, zum Beispiel für Wasserstoff, mit dem wir eines Tages mal unsere Autos betanken können.
Und noch ein Thema gab es aus der Nanowelt, eine Farbe, die man gar nicht richtig sehen kann.
Eine Firma aus Großbritannien hat ein Schwarz entwickelt, das schwärzer ist als Schwarz. Also es ist wie in ein dunkles Loch zu blicken, denn diese Farbe besteht auch aus Nanopartikeln, die viele tausendmal dünner sind als ein Haar. Und dieses Material ist so winzig, dass auch Lichtpartikel es nicht durchdringen können. Es schluckt Licht also fast komplett und unser Auge kommt damit nicht klar und sieht einfach nur tiefe Dunkelheit. Das Material soll übrigens mal dort helfen, wo es auch absolute Dunkelheit gibt, nämlich im Weltall, um die Kameras von Satelliten richtig einzustellen.
Dankeschön, Raphael Krämer von unseren Wissensnachrichten.
Wetter.
Heute Abend lockern die Wolken auf. Nachts gibt es nur noch ganz im Süden und im Osten Regen. Im Nordwesten kommt nur ganz vereinzelt Regen runter. Über dem Rest lockert es auf und im Süden kann es sogar richtig schön werden. Die Temperaturen klettern dazu morgen auf 22 bis 27 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.